HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Und es begrüßen Sie dazu heute
Dorothee Meyer-Karweg
und Martin Maria Schwarz. Lieben Sie Klassiker? Dann sind Sie heute bei uns mit einer Erzählung von Robert Louis Stevenson sehr gut aufgehoben. Sind Sie zudem interessiert an zeitgenössischer französischer Literatur zum Hören? Das können wir Ihnen heute auch bieten. Und haben Sie ferner Interesse, eine hochrangige Schriftstellerin kennenzulernen, die überwiegend in Brasilien lebte im 20. Jahrhundert und vielleicht deswegen nicht ganz so populär wurde, dann sind Sie bei uns bestens aufgehoben. Zumal wir auch wieder schauen, was es im Kinder- und Jugendhörbuchbereich an Hörperlen gibt. Der erste Weg führt uns nach Brasilien zu der Schriftstellerin Clarice Lispector. Sie wanderte als Kind russisch-jüdischer Eltern Anfang der 20er, der 1920er Jahre, muss man besser sagen in dem Fall, aus der Ukraine nach Brasilien ein, studierte dort, wurde Journalistin und schließlich Schriftstellerin. Da war sie gerade mal Anfang 20. Ihre literarischen Patinnen waren Virginia Woolf und Catherine Mansfield. Und weil ihr Werk dann selbst erstrangiges Niveau erreichte, wurde sie dann von der Kritik auch als brasilianische Virginia Woolf gefeiert. Zu ihrem 100. Geburtstag im letzten Jahr erschien bei uns das Hörbuch »Die Flucht und andere Erzählungen«, gelesen von der Schauspielerin Hannelore Hoger. Und das, Dorothee Meyer-Karweg, ist in diesem Fall kein Zufall.
Nein, Hannelore Hoger wird jedenfalls auf dem Hörbuch als große Kennerin und Verehrerin Lispectors beschrieben. Und sie lese hier ihre persönlichen Lieblingserzählungen, so heißt es jedenfalls im Booklet des Hörbuchs.
Und welche Erzählungen sind das dann?
Na, eben natürlich die titelgebende Erzählung, die Flucht, und dann noch beispielsweise Ich und Jimmy, eine Henne, die kleinste Frau der Welt oder Ein Tag weniger und andere.
Jetzt müssen Sie es noch ein bisschen einordnen, wie diese Erzählungen sich da positionieren in Ihrem Gesamtwerk. Was ist denn das Themenspektrum von Clarice Lispector? Ganz allgemein, aber auch im Besonderen hier bei den Erzählungen. Haben die Erzählungen ein zentrales Thema?
Ja, eigentlich schon. Im Zentrum steht in der Regel ein weibliches Wesen. Ich sage das extra so, weil einmal ist es auch ein Huhn. Ansonsten sind es Frauen, die ja mir so oft wie in so einem Kokon vorkommen, also gefangen durch Moral und gesellschaftliche Zwänge, nach außen gefasst, aber innen brodelt es. Also geschildert werden ihre Stimmungen, ihre Gedanken, meist aus der Innensicht. Mitunter ist es aber auch ein Blick von außen auf diese Frauen, die ja wie so hinter Glas wirken und alle nicht so agieren können, wie sie es wollen. Das heißt, es sind Erzählungen, die relativ handlungsarm sind. Allerdings, das kann dann plötzlich auch mal umschlagen. Also einmal morden zwei Damen dann auch und einmal bringt sich eine Frau um. Also da bricht plötzlich sowas Aggressives oder auch Autoaggressives hervor.
So, und dann wollen wir am besten mal das Ganze hören. Was haben Sie ausgesucht? Aus welcher Erzählung kommt der erste Originalton?
Ja, erstmal aus der titelgebenden, die Flucht. Eine Frau läuft dort draußen herum und sinnt über ihr Leben nach.
Es wurde allmählich dunkel und da bekam sie Angst. Der Regen fiel ohne Unterlass und die Gehsteige glänzten feucht im Laternenlicht. Menschen mit Regenschirmen liefen vorbei, in Wettermänteln, sehr in Eile, ihre Gesichter müde. Die Autos glitten über den nassen Asphalt und die eine oder andere Hupe tutete weich. Sie wollte sich auf eine Parkbank setzen, weil sie den Regen eigentlich nicht spürte und ihr die kühle Luft nichts ausmachte. Nur eben etwas Angst, weil noch nicht entschieden war, wohin sie gehen würde. Die Bank wäre ein Ruheort gewesen. Aber die Passanten musterten sie befremdet und sie setzte ihren Weg fort. Sie war müde. Sie dachte immer wieder, was wird denn jetzt werden, wenn sie weiterlief? Das war keine Lösung. Nach Hause zurückkehren? Nein. Sie hatte Bedenken, dass irgendeine Kraft sie an den Ausgangspunkt versetzen würde.
Da ist also diese Frau, die von irgendetwas fortgegangen ist, von zu Hause, wie überlegt, was sie tun soll. Und das vermischt sich mit der Reaktion auf die Außenwirklichkeit. Also wird der Regen beschrieben, dann auch ein Mann, der ihr entgegenkommt und so weiter. Und das alles psychologisch ist sehr fein gesponnen. Also es geht bei mir mitten ins Herz.
Hannelore Hoger ist die Sprecherin und ist Hannelore Hoger eine ältere Dame, das muss man ja so sagen. Auch ihre Stimme ist altersentsprechend. Mhm. Passt es immer zu den handelnden Figuren in den Erzählungen?
Also diese Frau stelle ich mir tatsächlich jünger vor, aber mich hat das überhaupt nicht gestört. Also ich finde, Hannelore Hoger geht sehr sorgsam mit diesem Text um. Sie spricht ja sehr lässig, das finde ich aber sehr angenehm. Und das ist, finde ich, genau auf diesen Text zugeschnitten und sehr bewusst gemacht. Und ihr ganzes Können zeigt Hannelore Hoger auch im folgenden Ausschnitt, nämlich aus der Erzählung »Ein Tag weniger«. Das ist die Geschichte über eine tatsächlich auch wieder relativ junge Frau, Margarita Flores, deren Hausmädchen Augusta für einen Monat Urlaub genommen hat, um ihre Familie wiederzusehen. Und Margarita Flores ist nun allein und weiß nicht so recht, was sie so tun soll.
Dann beschloss sie, die Schublade mit den Unterhosen und BHs aufzuräumen. Sie war der Typ, der Schubladen mit Unterhosen und BHs aufräumte. Sie fühlte sich gut bei dieser heiklen Aufgabe. Und wäre sie verheiratet, bekäme der Mann seine Krawatten bestens geordnet nach Farbton oder nach irgendwas. Denn es gibt immer etwas, wonach man sich richten kann und Ordnung zu schaffen. Sie selbst richtete sich nach der Tatsache, dass sie nicht verheiratet war, dass sie seit ihrer Geburt dasselbe Hausmädchen hatte, dass sie eine Frau von 30 Jahren war, die wenig Lippenstift trug, blasse Kleidung und was noch? Sie umschiffte rasch das »was noch«, denn diese Frage würde sonst zu einem Gefühl verkommen, das überaus egoistisch und undankbar war. Sie würde sich einsam fühlen, was Sünde war, denn wer Gott hat, ist niemals einsam. Sie hatte Gott, denn war er nicht das Einzige, was sie hatte, abgesehen von Augusta.
Also ich finde das ganz wunderbar, wie Hannelore Hoger hier in die Stimmungen und Gedanken dieser Margarita Flores hineinschlüpft, sich dabei auch so ein bisschen vom Text löst mit diesem Grummeln, dieser Zerdehnung. Also sie spielt diese, ja, noch jüngere Dame, die mit sich und diesem Tag und dem ganzen Leben eigentlich nichts anzufangen weiß, die den Absprung von der Familie verpasst hat. Nun ist die Mutter tot und Margarita Flores hat es versäumt, ihrem Leben einen Sinn zu geben. Jetzt vertändelt sie nicht nur diesen einen Tag, sondern man merkt, es ist irgendwie so eine tiefe Lebenskrise, in die sie hineingeraten ist.
Dorothee Mayer-Karweck, die Geschichten spielen im Südamerika Mitte des 20. Jahrhunderts. Das ist räumlich und mittlerweile auch zeitlich weit weg. Die Frauenrollen haben sich verändert, allerdings mit Ausnahmen. Aber trotzdem, was bedeuten uns die Erzählungen heute?
Ja, also manche Konstellationen sind uns zum Glück nicht mehr so vertraut. Also diese Einengung vor allen Dingen der Frauen durch Familie und Kirche, diese Abhängigkeitsverhältnisse von Bediensteten. Aber Machtunterschiede in allen möglichen Konstellationen gibt es natürlich noch immer. Und ja, alle Erzählungen sind menschlich wirklich sehr wahr. Also sie lassen sich ohne weiteres, finde ich, auf heutige Verhältnisse übertragen. Diese Clarissy Lispector ist eine Meisterin dieser psychologischen Innenansichten.
Wenn die Erzählungen, wie Sie so schön sagen, alle menschlich sehr wahr sind, dann ist es ja auch egal, dass es hier vorwiegend um die Auseinandersetzung mit der Rolle der Frau in der Gesellschaft geht, wenn es halt gute Literatur ist.
Ja, also ich halte von dieser Einteilung sowieso nicht so viel. Nein, hier geht es wirklich um zutiefst menschliche Themen. Ja, und Hannelore Hoger ist eine wunderbare Schauspielerin und hier spielt sie ihre ganze Klasse aus. Das finde ich richtig wunderbar.
Und dieses Lob von Dorothee Mayer-Karweck galt Clarissy Lispector, die Flucht und andere Erzählungen, diesem Hörbuch, das zwei CDs umfasst, 2,5 Stunden Hörzeit mit der Sprecherin Hannelore Hoger zum Preis von 20 € bei Random House Audio erschienen. Und Sie hören weiter die Hörbuchzeit in HR2 Kultur. Und darin kommen wir jetzt zum bewährten Verfasser von Romanen wie Die Schatzinsel, Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Wir kommen zu Robert Louis Stevenson. Der in Schottland geborene Schriftsteller hat, obwohl er nur 44 Jahre alt wurde, ein immens reiches Werk hinterlassen, vielseitig auch in seinen Stoffen. Wenn man nur an seine Erzählung über seine Reise in die Cevennen auf einem Esel denkt, die auch eine besondere Verehrung bis heute nicht nur in Frankreich genießt. Aber es gibt ja noch so viel mehr. Ein Beispiel folgt jetzt, denn der Audioverlag hat nun in seiner Reihe große Werke, große Stimmen, die Novelle »Die tollen Männer« als ungekürzte Lesung mit Rolf Beusen als Interpreten herausgebracht. Das ist eine Produktion von 1997 vom NDR. Rolf Beusen lebt nicht mehr. Diese Novelle ist dann doch weniger bekannt, Dorothee Meyer-Karwick. Worum geht es darin?
Ja, erzählt wird hier ebenfalls von einer Schatzsuche, aber dann kommt noch ein Mordfall dazu. Das Ganze spielt an der Küste Schottlands im 18. Jahrhundert. Und die tollen Männer, die sind übrigens im übertragenen Sinne gemeint. Es sind nämlich riesige Sturzwellen an der dortigen Küste, die schon etliche Schiffe in den Grund gerissen haben. Und es geht um Folgendes. Der Geschichtsstudent Charles Dunaway fährt im Sommer, wie so oft, auf eine Insel vor der Küste Schottlands, auf der sein Onkel Gordon mit der Tochter Mary in Armut lebt. Und Charles hatte durch seinen Professor, also er ist ja Geschichtsstudent, erfahren, dass vor der Küste vor langer Zeit ein Schiff gesunken sei. Und zwar von der spanischen Armada, natürlich mit vielen Schätzen. Und er will den Schatz heben, um dann Mary zu heiraten, die Tochter des Onkels. Bei der Ankunft merkt er aber, dass irgendwas in dem Haushalt nicht stimmt. Also die arme Karte ist nun plötzlich mit kostbaren Dingen angefüllt, die bisher eben nicht dort waren. Und dann macht er einen Spaziergang an die Küste, um diese erstmal zu erkunden.
Schon auf halbem Wege hügelabwärts erkannte ich das Wrack vom vergangenen Februar. Eine Brigg von beträchtlicher Größe, die mit geborstenem Heck hoch im Trockenen am östlichen Ende der Dünen lag. Ich ging geradewegs darauf zu und befand mich bereits am Rande des Grasstreifens, als plötzlich mein Blick von einem Fleck Erde gefesselt wurde, der von Farm und Heide gesäubert war und die Form eines dieser länglichen, niedrigen, die menschliche Gestalt irgendwie verratenden Hügel zeigte, wie wir sie gewöhnlich auf Friedhöfen sehen. Wie erstarrt blieb ich stehen. Von einem Toten oder einer Beerdigung auf der Insel war mir gegenüber nicht die Rede gewesen. Rory, Mary und mein Onkel hatten alle drei geschwiegen. Von Mary wenigstens war ich überzeugt, dass sie nichts wusste. Und doch hatte ich hier ohne Zweifel den Beweis für das Geschehene vor Augen. Dies war ein Grab. Und mit Schauder musste ich mich fragen, wer hier in seinem letzten Schlummer lag und an dieser einsamen, meerumbrandeten Stelle den Ruf des Herrn erwartete.
Tja, wer liegt da an der Küste begraben und vor allen Dingen, wie ist dieser Mensch zu Tode gekommen? Charles sinnt darüber nach und hat auch gleich so seinen Onkel im Verdacht. Na, jedenfalls kommt bald ein heftiger Sturm auf und der Onkel und er gehen zurück zur Küste und sehen, wie ein Schiff mit den Wellen zu kämpfen hat.
Die Männer an Bord des Schoners mussten schon einige, wenn auch noch nicht den 20. Teil, der Gefahren erkannt haben, die ihr dem Untergang geweihtes Schiff umlauerten. Bei jeder Pause des launenhaften Windes mussten sie sehen, wie sie die Strömung zurücktrieb. Und je mehr sie begriffen, wie wenig es nützte, umso mehr wurden die Halsen verkürzt. Mit jedem Augenblick donnerte und schäumte die steigende Flut über neue versunkene Klippen. Und immer wieder stürzte ein Brecher mit dröhnendem Verderben unmittelbar unter ihren Bug und in den Wellentälern trieben brauner Schlamm und losgerissener Tang. Ich sage euch, jetzt mussten sie ihr Takelwerk handhaben. Kein Finger an Bord, weiß Gott, durfte müßig sein. Und den Verlauf dieses für jeden menschlich empfindenden so furchtbaren Schauspiels verfolgte mein verblendeter Onkel mit stierenden und aufmerksamen, kennerhaften Blicken. Als ich mich umwandte, um den Berg hinabzugehen, lag er oben auf dem Bauch, die Hände ausgestreckt und in das Heidekraut verkrampft. Er schien an Geist und Körper wie verjüngt.
Tja, was ist nur mit diesem Onkel los, der so ohne Mitleid einfach interessiert zusieht, wie das Schiff mit allen Leuten schließlich untergeht?
Und wie geht es mit der Schatzsuche weiter? Das war ja ein wichtiges Anfangsmotiv.
Ja, diese Schatzsuche rückt dann doch ziemlich in den Hintergrund. Charles wollte ja auch nur den Schatz, um genug Geld vorweisen zu können, um dann Mary heiraten zu können. Aber dann rückt eben dieser Onkel und sein merkwürdiges, fast wahnhaftes Gebaren in den Vordergrund. Und wie es für eine Novelle typisch ist, ist das Ganze sehr klar strukturiert und konzentriert sich eben auf dieses eine Geschehen. Das heißt, wir erfahren dann auch nicht viel mehr über Mary und Charles, wie es mit denen weitergeht, deren Zukunft oder irgendwelche anderen Themen.
Der Interpret, wir haben es eingangs gesagt, ist Rolf Boysen. Die Aufnahme ist älter, denn Rolf Boysen lebt ja leider nicht mehr. So wie Sie, Dorothee Meyer-Karek, Hannelore Hoger bejubeln, so bejubel ich schon immer Rolf Boysen, bewundere ihn für sein Geschick, einen Text bei seinem Seelenkern zu packen und dann wird eine Lesung von ihm fast zum Imperativ zuzuhören.
Ja, ja, also ich finde auch, er ist genau der Richtige für solch eine Abenteuergeschichte. Er war ein unglaublich intensiver Schauspieler, vielfach auch ausgezeichnet natürlich. Er hat so eine raue, tiefe Stimme und da hört man gleich den Sturm, das Ächzen des Schiffes mit. Aber auch so die aufgewühlten Seelen der Menschen, die hier beschrieben werden, die dies alles erleben. Also das ist wirklich ungeheuer mitreißend. Und das Thema dieser Novelle ist ja der Konflikt zwischen Gottes Geboten, die einen anhalten, zum Beispiel Schiffbrüchige zu retten, und dieser Gier. Und ich liebe die Reihe Große Werke, Große Stimmen, da man da wirklich für kleines Geld wunderbare, etwas in Vergessenheit geratene Texte kaufen kann und genießen kann.
Da greife ich doch mal das kleine Geld auf als erstes, das Sie gerade hier erwähnt haben. Tatsächlich kostet dieses Hörbuch nur 10 Euro. Das ist eine MP3-CD mit über 2,5 Stunden Hörzeit. Unter dem Titel Große Werke, Große Stimmen, Robert Louis Stevenson, Die tollen Männer mit dem Sprecher Rolf Boysen, bei DAV erschienen. Das ist eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks, des NDR Kultur. Und weiter geht's in der Hörbuchzeit in HR2 Kultur. Wie eingangs schon erwähnt, beschäftigen wir uns heute auch mit zeitgenössischer Literatur aus Frankreich. Nicolas Mathieu heißt der Schriftsteller, der 2018 mit dem höchsten französischen Literaturpreis, dem Prix Goncourt, ausgezeichnet wurde für den Roman »Wie später ihre Kinder«. Nicolas Mathieu ist jetzt Anfang 40 und hat ein neues Werk verfasst. Aber wir gehen mal gerade noch einen Schritt zurück, Dorothee Meyer-Karek. Das Hörbuch »Wie später ihre Kinder«, also jener Roman, für den er ausgezeichnet wurde, das Hörbuch dazu, das haben wir hier ja auch schon vorgestellt gehabt.
Ja, genau. Das ist ein Gesellschaftsroman, in der eine Gruppe von Jugendlichen beschrieben wird, die in den 1990ern in der französischen Provinz aufwachsen. Und ihr Leben ist so geprägt von Arbeitslosigkeit und Perspektivlosigkeit. Das ist ein Roman voller erzählerischer Kraft, also wirklich sehr eindrücklich, haben wir hier sehr gelobt.
Nimmt er diesen Faden auch für seinen neuen Roman auf? Also worum geht es in Rose Royale? Das ist der Titel jenes Werkes, das jetzt auch als Hörbuch vorliegt.
Also die Gesellschaftsschicht ist schon ähnlich, die hier beschrieben wird. Aber im Mittelpunkt des deutlich schmaleren Werks steht hier eine einzelne Frau, Rose. Sie ist circa 50 Jahre alt, war Sekretärin, hat aber auch schon alle möglichen anderen Jobs hinter sich gehabt. Sie ist geschieden, hat 2 erwachsene Kinder und geht nach der Arbeit meist in eine Bar. Royal heißt diese Bar. Sie trinkt ein bisschen zu viel und hat keine guten Erfahrungen mit Männern gemacht. Der letzte Thierry war so lange, ich sag mal okay, bis er ihr eines Tages fast eine geknallt hätte aus Überforderung bei einem Streit. Er tut es nicht, aber er läuft dann Türen knallend aus der Wohnung. Tja, und wie es dann weitergeht, dazu hören wir einen ersten Ausschnitt gelesen von Therese Hämmer.
Als er weg war, war Rose eine Weile wie gelähmt. Aber geweint hatte sie nicht. Um auf andere Gedanken zu kommen, drehte sie eine Runde mit dem Auto bis zum Plateau de Brabois. Die Nacht war klar, die prickelnde Luft tat ihr gut. Sie hatte sich entschieden. Am nächsten Tag kaufte sie sich auf einer amerikanischen Website einen kleinen Revolver. Eine 9mm, 5 Patronen, 650 Euro. Keine kleine Investition. Und eine Ansage. Nach 11 Tagen kam die Waffe in einer Paketstelle ganz in ihrer Nähe an. Als sie das Ding aus der Luftpolsterfolie zog, war sie überwältigt von seiner beinahe übernatürlichen Schönheit. Silbern und schwarz. Gleichzeitig üppig und erstaunlich fest. Sie sah sich Videoanleitungen im Internet an, um die Grundlagen zu lernen. Dann ging sie in einen Wald hinter der Stadt. Beim ersten Schuss klopfte ihr Herz wie beim ersten Rendezvous. Auch später gewöhnte sie sich nur schwer daran. Rose erwies sich als nicht besonders geschickt, das wollte sie auch gar nicht sein. Sie vergewisserte sich nur ihrer Hand, der Widerstandskraft ihres Gelenks. Vor allem wollte sie sich nicht lächerlich machen, wenn sie das Teil einem Mann vors Gesicht halten würde. Die Angst sollte die Seiten wechseln.
Tja, die Angst sollte die Seiten wechseln. Seither hat sie die Pistole immer in der Handtasche. Sie will eben kein Opfer mehr sein.
Dann haben wir es mit einem Thema zu tun, das in der zeitgenössischen Literatur schon eine starke Rolle spielt. Dieser Drang, dieser Wille auszubrechen aus sozialen Rastern und sonstigen gesellschaftlichen Mustern und Zumutungen. Wird die Waffe dabei zum entscheidenden Medium?
Naja, sie gibt ihr zumindest erstmal ein sicheres Gefühl und über die Waffe lernt sie dann auch einen neuen Mann kennen, Luc. Ein Mann, der erfolgreich ist, indem er Schrottimmobilien kauft, saniert und dann weiterverkauft und die beiden beginnen miteinander auszugehen. Er holt sie mit seinem großen SUV ab.
Was möchtest du machen? Fragte Luc. Weiß nicht. Ich bin offen für alles. Wir könnten was trinken gehen. Ja, warum nicht? Willst du ins Royal? Bloß nicht. Okay. So landeten sie bei Prün, einer angesagten Bar voller in die Jahre gekommener Dandys in Stan Smith-Sneakern, Pin-Up-Girls mit Fransenponys, permanent lächelnden Hipstern und manikürten Anwältinnen. Rose hatte das Lokal stets gemieden, mit der Begründung, dass da nur Aufschneider hinging. Eigentlich fand sie die Preise überteuert und die Kundschaft schüchterte sie ein. Luc kannte den Wirt. Er kannte einfach alle. Er bestellte sich ein Bier und Rose wagte einen Gin Tonic. Der kostete 12 Euro, aber Luc schien das nicht zu stören. Er gab ihr sogar noch 2 weitere aus. Die Wirkung von Gin ist wunderbar, vor allem im Sommer. Und Rose fühlte sich schon bald wie zu Hause in dieser Bar, zu der sie 2 Stunden zuvor noch ein ambivalentes Verhältnis gehabt hatte. Von ihrem Hocker an der Bar aus musterte sie abschätzig die Toilettengänger und lachte laut über die Witze des Wirts, der eigentlich ganz nett war und ihnen eine Portion Tapas spendierte. Später im Audi legte Rose die Hände um Lücks Gesicht und küsste ihn. Sie beeilten sich, zu Rose zu kommen, vögelten auf ihrem Bett, unbeholfener betrunkenen Sex, kurzatmig, unfertig. Aber sie hatten es hinter sich gebracht. Ihre Geschichte hatte begonnen.
Tja, mit den Worten, sie hatten es hinter sich gebracht, klingt diese beginnende Beziehung ja nicht gerade, oder der Beginn dieser Beziehung ja nicht gerade romantisch.
Ja, also da ist von Anfang an wirklich der Wurm drin. Trotz der alten schlechten Erfahrung rutschen die beiden sehr schnell in ungute Muster. Also er bringt das Geld rein, sie kündigt ihre Stelle und ihre Wohnung, sie arbeitet dann für ihn, wohnt auch bei ihm und wird dadurch abhängig von ihm. Und er redet nicht über seine und ihre gemeinsamen Probleme. Und das führt dann alles am Ende zum großen Knall.
Also eine herbe Geschichte, darauf muss man sich einstellen. Und diese Geschichte wird uns nun erzählt von Therese Hilmer. Ja, sie ist, wie soll ich ihre Stimme beschreiben? Sie liest das mal sehr zügig. Also es geht schon an mich.
Ja, also ich finde sie recht herb und ich finde sie damit ideal eigentlich für diesen Roman. Sie klingt reif, abgeklärt, rau und das passt auch zum Stil dieser Geschichte sehr gerade heraus und sehr unprätentiös.
Das heißt, dieses Hörbuch kommt durchweg gut weg bei Ihnen, Dorothee Meyer-Garwick.
Finde schon. Natürlich kann man das auch wieder als Mann-Frau-Geschichte lesen oder hören, aber auch das ist mir ein bisschen zu einfach. Es ist eher so eine herbe, trostlose Geschichte über Menschen, die nicht gelernt haben, aus schlechten Erfahrungen wirklich zu lernen, die auch nicht gelernt haben, mit Konflikten umzugehen und die ziemlich sprachlos sind. Und ich denke, die Konstellation ist nicht so selten, wenn es bei den meisten auch nicht so drastisch ausgeht wie in diesem Roman. Und ich finde, dieser Autor Nicolas Mathieu, der versteht es auch hier wieder sehr gut, die Finger in die Wunden der heutigen Gesellschaft zu legen. Also das lässt einen nicht so leicht los.
Ich habe auch den Eindruck, das ist wirklich substanzielle Literatur zum Hören. Wir sprachen über Nicolas Mathieu, Rose Royale, aus dem Französischen übersetzt von Lena Müller und André Hansen, mit der Sprecherin Therese Hämer. Mit Musik von Dino Saluzzi, die gibt es auch noch dazu.
Ja, das muss man sagen, das wird immer wieder so eher aber als Trenner eingespielt.
Zwei CDs sind das, 105 Minuten Hörzeit. Zum Preis von 18 Euro ist dieses Hörbuch beim Verlag Der Divan erschienen. In der Hörbuchzeit in HR2 Kultur kommen wir jetzt wieder auf ein Kinder- und Jugendhörbuch zu sprechen. Die Autorin heißt Anjali Rove, ist Journalistin und Aktivistin, hat die Menschenrechtsorganisation Making Her Story gegründet. Mit dem Debüt Der Junge aus der letzten Reihe gewann sie gleich mehrere Preise. Unter anderem wurde es das Kinder- und Jugendhörbuch des Jahres 2020 der HR2 Hörbuchbestenliste. Jetzt ist ein neuer Kinderroman herausgekommen von ihr, den es nun auch als ungekürzte Lesung als Hörbuch gibt. Die Nachtbushelden, so heißt dieses Kinderbuch für alle ab 8 Jahren. Dorothee Meyer-Karweck, wer sind hier die Nachtbushelden? Wer sind überhaupt Nachtbushelden?
Der Titel erschließt sich erst so, ich sag mal, im letzten Drittel des Kinderromans, der in London spielt. Und im Mittelpunkt der Geschichte steht Hector, der ist so etwa 10, 11 Jahre alt. Und das ist ein Junge, der nicht besonders nett ist. Das weiß er auch selbst. Er erzählt hier nämlich seine eigene Geschichte. Und er wird am Schluss dann mit einem anderen zum Helden. Und dabei spielt eben ein Nachtbus eine Rolle.
Dieser Roman ist also aus der Ich-Perspektive geschrieben. Was heißt in dem Fall, er ist nicht so nett, diese Hauptfigur?
Man kann auch sagen, er ist der größte Ekel der Schule. Und das bedeutet, er drangsaliert kleinere Schüler, nimmt ihnen Geld ab und Süßigkeiten, mobbt sie regelrecht. Und er hat zwei Freunde, ein Mädchen und ein Junge, die ihn darin unterstützen. Alle anderen Kinder findet er blöd und am bescheuertsten die sehr strebsame Milai. Das ist eine Schülerin, die neu in die Klasse gekommen ist. Und er weiß selbst, niemand mag ihn. Auch die Eltern, da ist er sich sicher, ziehen seine Schwester und seinen kleinen Bruder vor. Und das steigert natürlich seinen Hass auf alle und jeden. Naja, eines Tages treibt er es dann besonders weit. Er will nämlich einen Obdachlosen namens Thomas im Park ärgern und dessen einzigen Besitz, einen Einkaufswagen mit allem möglichen Zeug drin, wegrollen und verstecken. Doch es geht steil bergab im Park. Hector verliert die Kontrolle über den Wagen. Und da hören wir mal rein, es liest Julian Greis.
Der Einkaufswagen schoss davon wie eine riesige Silberkugel und holperte und stolperte, ratterte und raste den restlichen Hügel hinab. Mit weit aufgerissenem Mund sah ich zu, wie die Räder des Wagens dem geschwungenen Pfad folgten und direkt auf den See zuhielten. »Mein Wagen, haltet ihn auf, bitte!« rief der alte Mann, als er über den Rasen abkürzte und an mir vorbei den Hügel hinunterrannte und versuchte, den Wagen einzuholen. Aber der war viel zu schnell und alle hatten zu große Angst. Als wären ihm unsichtbare Flügel gewachsen, flog der Wagen durch die Luft. Und ein paar Sekunden später, platsch, landete er mitten im See. Ich stand langsam auf und sah zu, wie der Einkaufswagen immer weiter versank. Zeitungen und Plastiktüten trieben und schaukelten auf dem See wie extra große Stücke Brot, das jemand für eine riesige Ente hineingeworfen hatte. In dem Moment, als der Wagen ganz verschwand, erreichte der alte Mann das Ufer des Sees und kam stolpernd zum Stehen. Er hatte die Arme ausgestreckt, als glaubte er einen Moment lang, er könne den Einkaufswagen noch irgendwie erwischen. Dann ließ er sie sinken. Ich wartete darauf, dass er anfing zu brüllen. Aber das tat er nicht. Stattdessen nahm er seine gelbe Mütze ab und seine Schultern begannen zu zittern. Daran erkannte ich, dass er weinte.
Den Sprecher Julian Greis haben wir hier gehört, Dorothee Meyer-Karwick. Um es mal höflich zu sagen, er macht viel Druck. Sprecherisch.
Ja, also bei einer Geschichte für Erwachsene würde ich auch sagen, das ist mir ein bisschen zu viel. Aber bei dieser Kindergeschichte finde ich das schon auch passend. Er liest die Geschichte sehr engagiert. Ja, er brüllt auch mal. Er kann aber auch die leisen Töne. Also er kann auch humorvoll und sensibel klingen. Da hat er schon eine große stimmliche Variationsbreite. Und ich habe das Gefühl, der hat nicht ruhig vor dem Mikrofon gesessen, sondern sich da auch ganz schön ausagiert. Aber eben, für diese Kindergeschichte gefällt es mir eigentlich ganz gut.
Zurück zum Handlungsgang. Mit dem Versenken des Einkaufswagens im See ist dann dieser Hector wohl ein bisschen weit gegangen.
Ja, und das weiß er auch selbst. Also wobei Mobbing in der Schule natürlich auch nicht ohne ist. Also viele Kinder haben richtig Angst vor diesem Hector. Nur eine eben nicht, diese Milai, dieses neue Mädchen aus seiner Klasse, die engagiert sich auch für Obdachlose in der Suppenküche und sagt Hector mutig und selbstbewusst die Meinung. Und er erzählt ihm dann die Geschichte von Thomas. Und da erfährt Hector dann auch, dass im Einkaufswagen eben nicht nur Plunder war, sondern auch ein Fotoalbum mit letzten Erinnerungen an seine Familie. Und das ist natürlich ganz furchtbar für diesen Thomas, denn nun ist eben alles untergegangen.
Angelegt ist diese Figur ja wie ein völlig hoffnungsloser Fall, dieser Hector. Man kann sich erstmal kaum vorstellen, dass er sich noch wandeln kann. Aber wenn nicht die Aussicht darauf bestehen würde, dann würde man wohl auch kaum weiterhören wollen, oder?
Ja, das stimmt. Also, wobei erstmal sieht es gar nicht nach Wandel aus. Hector denkt, Angriff ist die beste Verteidigung. In der Stadt geht nämlich gerade ein Dieb um, der alle möglichen wertvollen, beliebten Skulpturen klaut. Und eines Abends beobachtet Hector dann einen Mann, der aussieht wie ein Obdachloser. Und der macht sich wieder an etwas zu schaffen, und zwar diesmal an einem Brunnen am Piccadilly Circus, ein Brunnen mit einer goldenen Figur an der Spitze. Der Mann hat so eine Art Fernbedienung in der Hand, mit der er plötzlich alle Lichter in der Umgebung ausschaltet. Also plötzlich ist alles stockdunkel.
Irgendwo in der Nähe hörte ich ein surrendes Geräusch. Ich versuchte in die Richtung zu schauen, aus der das Geräusch kam, und sah einen orange-gelben Funkenregen, der herabfiel wie ein magischer Wasserfall. Es war, als würde jemand winzige Feuerwerkskörper abbrennen, die es nicht bis hinauf in den Himmel schafften. Auf Zehenspitzen trat ich aus dem Schatten, um besser sehen zu können. Ich erkannte den verschwommenen Umriss des Brunnens. Die Funken entstanden direkt an seiner Spitze und ich rieb mir die Augen ganz fest, um sicherzugehen, dass sie mir keinen Streich spielten. Aber das taten sie nicht. Da war er. Wie eine Spinne hing der alte Mann am Hals der Statue und schlug feurige Funken, die Lichtspuren hinter sich herzogen, wie ein verblassendes Spinnennetz. Das Surren und die Funken gingen noch ein paar Sekunden weiter. Dann ertönte ein lautes, metallisches Klirren. Irgendetwas war von der Spitze des Brunnens in das große, runde Becken gefallen. Der orange-gelbe Lichtregen und das brummende Geräusch hörten auf, und der alte Mann kletterte herab, wobei er sich an den glänzenden, schwarzen Absätzen und den gemeißelten Wellen abstützte. Er brauchte nicht mehr als 3 kleine Sprünge. Dann schüttelte er klappernd eine Dose und sprühte zischend etwas auf die Stufen des Brunnens. Er trat zurück, wartete einen Moment und hob wieder die Hand. Noch ein Klick und augenblicklich gingen alle Straßenlaternen, Bildschirme und Gebäudelichter wieder an und blendeten mich mit ihrer Helligkeit.
Tja, Hector ist sich jetzt sicher, das war der obdachlose Thomas, der da nicht nur die Figur abgesägt hat von dem Brunnen, sondern auch noch so Zeichen dahin gesprüht hat, Zeichen, die eben Obdachlose so benutzen, um sich untereinander zu verständigen. Das sagt er dann auch alles der Polizei. Er will damit auch von eigenen Schandtaten ablenken und endlich mal ein Held sein.
Hat er damit recht?
Natürlich nicht. Milai, seine Mitschülerin, kann ihn dann überzeugen, dass es Thomas gar nicht gewesen sein kann. Ja, und erst zögerlich, dann immer engagierter, sucht dann Hector gemeinsam mit Milay, diesem Thomas und auch anderen Obdachlosen nach den wahren Tätern. Es sind nämlich tatsächlich mehrere und die werden dann auch überführt. Und dabei spielt eben ein Nachtbus eine wichtige Rolle, in der übrigens viele Obdachlose in London auch übernachten, also schlafen.
Also, wenn ich das recht übersehe, hat diese Geschichte schon einen zündenden Spannungskern. Reicht das für ein wohlwollendes Fazit?
Ja, also Gut und Böse sind hier schon ein bisschen sehr stereotyp verteilt. Die Bösen stellen sich als Superreiche heraus, die diese Untaten den Obdachlosen in die Schuhe schieben wollen. Das ist alles nicht so ganz besonders differenziert. Aber spannend ist die Geschichte auf jeden Fall. Es ist eine richtige Abenteuergeschichte in einer Großstadt. Man erfährt auch viel über das Leben von Obdachlosen in London und deren geheime Zeichen, mit denen sie sich eben beispielsweise vor Gefahren warnen. Das ist schon sehr interessant. Und Julian Greis, ja, er liest sehr beherzt und engagiert und schlüpft eben sehr in die Rolle eines etwa 10-jährigen Jungen, der sich vom Widerling zum empathischen Helden wandelt.
Ja, da darf man auch ein bisschen aus sich herausgehen. Dankeschön, Dorothee Meyer-Karwick. Sie besprachen das Hörbuch Anjali Rove, die Nachtbushelden mit dem Sprecher Julian Greis. Eine MP3-CD ist es. 5¼ Stunden Hörzeit zum Preis von knapp 17 Euro bei der Hörcompany erschienen. Die Altersempfehlung lautet hier ab 8 Jahren. Übrigens kam das Hörbuch im April auf den 2. Platz der HR2 Hörbuchbestenliste für Kinder und Jugendliche. Das war's für heute. Es verabschieden sich
Dorothee Meyer-Karwick
und Martin Maria Schwarz. Tschüss.